Der Herr ist mir erschienen von ferne, sagt der Prophet Jeremia, und Gott teilt ihm mit: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und dieses Wort spricht Gott zu dir ganz individuell und ganz persönlich, zu jedem, der hier in irgendeiner Reihe sitzt. Es ist niemand im Raum, der sagen kann, ja, mich kann Gott damit wohl nicht gemeint haben, sondern das ist das, was Gott dir ganz persönlich und individuell sagt. Ich habe dich je und je geliebt. Deswegen bist du heute hier, aus lauter Güte und Treue. So, und viele hören vielleicht jetzt innerlich schon wieder diese leise Stimme. Warum? Ich. Warum sollte Gott ausgerechnet mich lieben? Vielleicht sagt diese Stimme dir auch: Schau mal an dir herunter, wie du aussiehst, geistlich. Guck mal, wie du drauf bist, geistlich. Schau mal, wie wenig attraktiv du für Gott eigentlich bist. Schau mal, wie viel Schwachheit, wie viel Untreue und wie viel Versagen an dir ist. Sehr oft hören wir diese Stimme, wenn es darum geht, dass Gott an uns eine Liebesadresse adressiert, wenn Gott sagt: Ich habe dich lieb. Und das ist die Stimme des Verklägers der Brüder, wie es in Offenbarung 12,10 heißt, die uns anklagt. Und es ist aber nicht nur die Stimme des Feindes Gottes, die uns anklagt, es ist auch unsere eigene Stimme. Die Stimme unserer eigenen Lebenserfahrung. Denn wir erfahren ja in der Tat, dass wir oft versagen. Wir erfahren, wie wir wirklich sind. Wir erfahren sehr real oft unsere Untreue Gott gegenüber, Menschen gegenüber, unsere Schwachheit uns selber gegenüber und Menschen gegenüber. Und das Ganze nennen wir dann Erfahrung, und diese Erfahrung spricht eben auch zu uns. Und das ist die zweite Stimme, die zu uns kommt und sagt: Also das kann Gott wohl für mich nicht gemeint haben. Wir müssen aber begreifen, wie Gott uns sieht. Wir müssen, wenn wir eins lernen müssen, dann müssen wir lernen, wie Gott uns sieht. Das wird mir seit einem Dreivierteljahr mehr und mehr und mehr bewusst. Wir brauchen das immer wieder neu, eine Offenbarung, wie Gott mich ganz persönlich sieht. Und wenn ich das nicht habe, dann werde ich Gott immer aus eigener Kraft nachfolgen. Ich werde versuchen, aus meiner eigenen religiösen Energie und Überzeugung das zu tun, was mir mein religiöses Gewissen auferlegt zu tun. Und ich werde dabei immer wieder scheitern, immer wieder zu kurz kommen. Und es wird immer wieder ein Stück weit schwer sein. Es wird immer wieder ein Stück weit viel kosten. Es wird mich auslaugen irgendwo. Und ich werde geistig immer wieder erschöpft sein. Aber wenn ich begreife, wie sehr Gott mich liebt, wie sehr er wirklich zu mir steht, wird diese Last, mich selbst zu erlösen, diese Last, mich vor Gott selber gerecht zu machen, diese Last, vor Gott akzeptabel zu sein, zunehmend von mir runterfallen. Und ich kriege zusätzlich Energie, um mich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich ihn kennenzulernen und mit ihm zu gehen. Deswegen predige ich auch schon seit Wochen und Monaten immer wieder, wie Gott dich wahrnimmt. Es gibt ja diesen schönen Vers auch im Alten Testament, Zacharja. Der Prophet sagt: Und er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Wenn du im Alten Testament das Wort Engel des Herrn liest, dann ist damit immer Gott selber gemeint. Es ist eine sogenannte Theophanie, eine Gotteserscheinung, wo Gott sich in der Gestalt eines mächtigen Thronengels zeigt. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn, Jeschua, zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan: Der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser, Jeschua, nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerettet worden ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, siehe her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Das ist schon im Alten Testament, sehen wir das schon. Der Teufel ist der Verkläger der Menschen, der Verkläger der Brüder. In dem Fall sieht der Prophet in einer Vision, wie der Satan den hohen Priester Israels anklagt wegen seiner Sündhaftigkeit, seiner Unreinheit. Und Gott sieht ihn ganz anders. Gott sagt, er ist jemand, den ich aus dem Feuer gerettet habe, wie ein Brandscheid. Und das sind wir auch. Brandscheide, die aus dem Feuer gerettet sind. Wir riechen ein bisschen verbrannt. Wir sind auch irgendwo alle ein bisschen verbrannt. I am dark, but I am lovely. Heißt es im Hohen Lied der Liebe. Ich bin dunkel, aber ich bin liebevoll. Gott hat dich angenommen. Gott hat dich mit Gerechtigkeit gekleidet. Und Gott sieht dich nun anders als vorher an. Und das ist etwas, was Gott dir konstant immer wieder neu mitteilen möchte. Du bist mein und ich bin dein. Und daran wird sich nichts ändern, nichts mehr. Ich möchte heute darüber sprechen, wie Gott uns ermutigt. Wie Gott uns ermutigt. Um zu begreifen, warum Gott uns liebt und anders sieht, als wir selber uns sehen, müssen wir immer wieder neu verstehen, Gott lebt außerhalb von Raum und Zeit. Wir leben in Raum und Zeit. Und das macht es für uns so unendlich schwer, manchmal auch Gott zu verstehen. Im Psalm 139, 16 heißt es, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Gott hat dich gekannt, bevor es dich gab. Gott kannte jeden Tag deines Lebens, den du noch gar nicht mal ausgelebt hast. Gott weiß, was morgen geschehen wird. Gott weiß, was in einem Jahr in deinem Leben geschehen wird. Und David sagt, das ist für mich ja fast unfassbar, unbegreiflich. Aber deswegen kann Gott auch zu dir sagen, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Vielleicht erinnere dich noch 3 Sonntage zurück, wo ich darüber gesprochen habe, wie Gott dich sieht. Und dort haben wir gelernt, dass Gott deinen willigen Geist sieht, der in einem schwachen Fleisch wohnt. Und Gott hat deinen willigen Geist schon von aller Ewigkeit her gesehen. Gott hat dein Ja zu ihm schon, bevor du geschaffen wurdest, in dir gesehen und entdeckt. Und Gott ist so viel höher als wir. Und wir müssen lernen, darin Sicherheit zu finden. Gott kennt dich. Du kannst Gott nicht überraschen. Und wenn wir nicht aufhören, Gott immer wieder durch unsere menschliche Brille zu betrachten, ihn zu vergleichen mit anderen Menschen, ihn zu vergleichen, sein Handeln an uns damit zu vergleichen, wie Menschen uns behandeln, wie unsere Eltern uns behandeln, wie unser Chef uns behandelt, wie unsere Mitschüler uns behandeln, unsere Geschwister uns behandelt haben, dann werden wir immer ein falsches Gottesbild haben. Und deswegen müssen wir auch immer wieder lernen, wie Gott ist. Und Gott ist anders, als wir sind. Gott kannte dich, bevor es dich gab. Das heißt, Gott kennt dein Herz besser, als du es kennst. Gott kennt dich besser, als du dich kennst. Und das sagt Gott dir auch ganz klar. Gott kennt Stärken in dir, von denen du noch nicht mal eine Ahnung hast. Gott kennt Gaben in dir, von denen du nicht mal weißt, dass du sie hast. Gott weiß, wozu du im Guten fähig bist. Und in deinen kühnsten Träumen träumst du im Moment noch nicht einmal davon. Und weil Gott deine Stärken kennt, mutet er dir auch manchmal Dinge zu, die über deine Kräfte scheinbar hinausgehen. Du kannst mehr, als du denkst. Und deswegen stürzt uns Gott auch manchmal in Ereignisse hinein, die scheinbar über unsere Kraft gehen. Und Gott sagt, du hast die Kraft, da durchzukommen. Denn ich bin an deiner Seite. Amen. Und Gott kennt auch deine Schwächen besser als du. Gott weißt, wie schwach du bist. Und deshalb führt dich Gott auch oft an vielen Versuchungen voller Erbarmen vorbei. Paulus sagt im Korintherbrief, dass wir niemals über unser Vermögen versucht werden und dass Gott jede Versuchung so beendet, dass wir sie ertragen können. Ich glaube, der Jürgen ist der Einzige noch, der den Korintherbrief liest. Du liest auch die anderen Briefe. Halleluja! Ja, wir lachen, aber es ist wichtig auch, dass wir Gottes Wort lesen und es nicht nur in homöopathischen Minimaldosen zu uns nehmen. Gott kennt deine Schwächen. Und manchmal, damit du auch deine Schwächen erkennst, lässt Gott dich auch in deinen Schwächen in irgendein Chaos hineinrennen. Weil es gibt doch viele von uns, die ihre Schwächen arroganterweise nicht kennen. Oder die glauben, sie sind so stark. Und Gott sagt, okay, dann zeig mir mal, was du drauf hast auf dem Reifen. Und dann fahren wir gegen die Wand. Und wir haben das auch gelernt vor Wochen, das ist kein Unglück. Das ist Erziehung. Gott liebt dich trotzdem. Gott ist begeistert auch von denen, die das Auto ihres Lebens mal auch mal richtig gegen die Wand fahren. Das sind sehr wichtige Erfahrungen manchmal. Ich glaube, dass Gott manchmal viel mehr die liebt, die volles Risiko fahren, als die, die immer versuchen, play safe zu machen. So, du kannst Gott niemals überraschen, okay? Gott kann niemals überrascht sein von dir. Ich habe das schon tausendmal hier gesagt, ich werde es noch tausendmal sagen die nächsten 10 Jahre. Du kannst Gott nicht überraschen. Du kannst mich überraschen. Du kannst dich überraschen. Aber du kannst Gott nicht überraschen. Gott wird niemals überrascht sein. Und wenn du versagt hast oder was Geniales geleistet hast, wird Gott nie überrascht sein und sagen, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das sollte uns Ruhe geben. Das ist das, was dieser Vers sagt, du kanntest jeden Tag, jeder Tag in meinem Leben ist geschrieben vor dir. Gott weiß, wer du bist. Und Gott weiß eins, du hast an einem bestimmten Tag zu ihm Ja gesagt und dieses Ja war ein Herzensja. Jesus, wir haben das neulich gehört, sagt, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Ihr gehört zu den fruchttragenden Reben. Und dieses Ja ist dieses Ja, das dazu geführt hat, dass du heute hier sitzt, dass dein ganzes Leben sich verändert hat, dass du mit Jesus gehst und nicht mehr ohne ihn gehst. Dieses Ja ist unumkehrbar. Dieses Jahr hat Gott dir geschenkt und dieses Jahr hat dich zu einem Kind Gottes gemacht. Durch dieses Jahr hast du einen neuen Geist in dir und dieser Geist ist es, der dich willig macht. Dieser Geist ist es, der in dir die Sehnsucht auslöst, Gott gefällig leben zu wollen, obwohl du dabei immer wieder versagst. Aber dieser neue Geist treibt dich dazu, Gott gefällig leben zu wollen. Amen. Und dass du dabei versagst, ist für Gott kein Problem. Gott ist stark genug, dich zu vollenden. Und das ist das, was Gott dir konstant sagen möchte. Gott weiß besser um die Schwachheit deines Fleisches als du, denn er hat uns in dieses Fleisch hineingesetzt. Das ist ein strategischer Plan Gottes und in diesem Fleisch erleben wir einen Prozess des Wachstums, und werden vorbereitet für die eigentliche Aufgabe, die Gott für uns gedacht hat. Wir sind Mitglied seiner Familie, seiner königlichen Familie. Die Bibel sagt, wir werden mit ihm herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist hier auf der Führungsakademie Gottes, auf dem Planet Erde. Und das ist ein Prozess, wo wir unsere Schwachheit erfahren, wo wir erfahren, dass wir versagen, den Gott niemanden von uns erlassen kann. Und in diesem Prozess lernen wir auch, an seiner Hand zu überwinden. Und deswegen, weil es ein Prozess ist, geht er auch nicht 3 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre, noch nicht mal 10 Jahre. Es ist ein lebenslanger Prozess. Und da möchte ich dich auch immer wieder ermutigen, verzag nicht. Denk nicht, ich bin jetzt schon so alt, ich gehe jetzt schon so lange mit Jesus und ich bin in vielem noch so schwach. Du bist genau am richtigen Punkt, wo Gott dich haben möchte. Gott weiß ganz genau, was du brauchst, damit du vorankommst. Unser Problem ist oft, dass wir uns mit anderen vergleichen, dass wir von anderen hören und wir wollen dann ihr Leben, ihren Style, ihre Methoden kopieren, um besser voranzukommen. Ich habe mir da mal jetzt so was Lustiges ausgedacht. Das nicht? Zuerst möchte ich ein kleines Spiel mit euch machen. Ich hoffe, ihr habt keine Käsefüße. Ihr müsst es nicht machen, aber versucht doch mal, deine Schuhe mit deinem Nachbarn zu tauschen und darin zu laufen. Ich meine, du musst es nicht wirklich machen, aber vielleicht vergleichst du einfach mal mit deinem Nachbar, frag ihn doch mal nur, was er für eine Schuhgröße hat und sag ihm mal deine Schuhgröße. Und wenn du deinem Nachbarn traust, kannst du natürlich auch gerne mal die Schuhe mit ihm tauschen, ne? Und dann versuch mal da drin einfach mal zu laufen oder steh mal auf und versuch mal wenigstens 2 Schritte dich zu bewegen. Ihr merkt, wir haben viel Spaß dabei. Und was sind so die Erfahrungen, die du machst? Irgendwie, selbst wenn es passt, passt es nicht richtig. Ne? Es geht nichts über den eigenen eingelatschten Schuh. Ne? Und das ist genau, das passiert genau, wenn du jetzt auf deinen Nachbarn rechts oder links neben dir schaust und sagst, so wie der möchte ich auch leben. So wie der sein Leben in den Griff hat, möchte ich es auch tun. Und da haben wir oft dann diese Fragen, hey, was machst du denn, wie lebst du denn so mit Gott, was ist denn deine Spezialmethode, wie hältst du denn deine Andacht, wie oft fastest denn du in der Woche und auf welches Seminar gehst denn du und all diesen Scheiß. Wir sollen Vorbilder haben, das ist richtig. Und wir sollen auch uns Menschen, die mit Gott wirklich gut vorangehen, zu Vorbildern nehmen. Aber ein Vorbild heißt nicht, dass ich seine Schuhe anziehe. Amen. Das heißt, ich kann nicht sein Leben kopieren. Niemand von euch kann mein Leben kopieren. Ich kann für euch, und das möchte ich auch, ein Vorbild sein. Und du musst rausfinden, wie komme ich von mir aus dahin, wo mein Leiter ist. Aber du musst Gott fragen, was ist mein Weg dahin? Und dann kommt auch Frieden in dein Leben rein, weil Gott wird dir dann die Strategie zeigen, die zu dir passt. Dann wird es Spaß machen, auch mit Gott voranzugehen. Das ist genau wie die Geschichte von David, König David, als er als junger Hirtenjunge den Kampf gegen Goliath führen wollte. Und er hat es schließlich geschafft, beim König Saul Gehör zu kriegen. Und Saul hat sich überzeugen lassen, dass er das sich darauf einlässt. Und was sagt Saul dann zu ihm? Quietsch, hier bitte nimm meine Rüstung, zieh sie an. Er ist ein Kriegsmann und du noch ein kleiner Hirtenjunge. Du hast ja nur so eine arme Steinschleuder. Ne? Und David war 15, Saul war vielleicht 30. Ne? Und jetzt zieht er diese Rüstung an und es quietscht und wackelt und nichts hebt und passt. Die Rüstung hat ihn mehr behindert, als dass sie ihm geholfen hätte. Und er sagt, nee, behalt es. Ich bleib bei meinem Stein und bei meiner Hirtenjacke. Und dann haut er den Goliath weg. Und das ist das, was Gott von dir möchte. Gott möchte nicht, dass du die Rüstung eines anderen anziehst. Ihr Kubiker, Gott will nicht, dass ihr Marks Rüstung anzieht oder Nadines Rüstung anzieht. Und ihr CZKler, Gott will nicht, dass ihr meine Rüstung anzieht oder Silvias Rüstung oder Rainers Rüstung oder Brides Rötus Rüstung oder Markus Rüstung oder wem auch immer. Gott hat eine Rüstung für dich. Eine maßgeschneiderte Rüstung für dich. Amen. So viel mal einfach dazu. Und um dich auf den Weg dahin zu kriegen, verfolgt Gott eine Strategie, damit du der Mann, die Frau wirst, die du werden sollst. Gott verfolgt die Strategie der Ermutigung. Gott möchte dich konstant ermutigen. Und das hat mir gefallen, was Brigitte vorhin gesagt hat, als sie in dieser prophetischen Zeit ihr Zeugnis gab. Prophetisches Reden, wir werden das nachher nochmal aufdecken, ist eine Form der Ermutigung. Wir haben manchmal Leute hier, Gäste auch, ich verstehe das auch, wenn, als ich das allererste Mal mit sowas konfrontiert war, habe ich auch gedacht, was ist denn das? Und hoch, wie kann denn jemand was für mich von Gott haben? Oh, Schreck. Aber Gott spricht heute noch. Gott spricht nicht mit einem Lautsprecher vom Himmel,
hallo,
sondern Gott redet durch den Mund anderer Menschen. Manchmal ist es ein ganz simples Wort, ein einziges Wort kann einen revolutionären Erdrutsch in dir auslösen. Und Gott kann durch einen Menschen, einen Gottesdienst zu dir, ein einziges Wort der Ermutigung sprechen, das dich vor allem Möglichen bewahren kann oder dir den Durchbruch gibt. Weil du dir sagst, woher kann der das wissen? Das kann doch nur Gott gewesen sein dann. Ich habe öfter solche Situationen erlebt in meinem Leben. Ja? Und deswegen sollen wir das prophetische Reden nicht verachten. Und wir sollten alle lernen, darin weiter zu wachsen. Ich glaube, dass hier ein riesiges Potenzial in der Gemeinde ist, prophetisch zu reden, aber die meisten haben Angst davor. Die meisten haben Angst davor. Die meisten sind wie Muscheln, die zu sind. Eine Muschel muss aber auch mal aufgehen, damit das Sandkorn reinfällt und dass die Perle wächst. Sondern du musst dich Gott öffnen, aber Gott wird dich öffnen. Gott weiß wie. Und dann wirst du ein Wort empfangen für andere und wirst ein Ermutiger werden. Und ihr werdet erkennen, wie wichtig Ermutigung ist. Gott weiß um die Kraft der Ermutigung, denn Gott hat uns so geschaffen, dass wir auf Ermutigung reagieren. Und Ermutigung ist das stärkste Element der Motivation, auf das wir Menschen reagieren können. Weiß jemand, was ein Cheerleader ist? Und weiß jemand, was seine primäre Aufgabe ist? Was? Gut aussehen, okay. Tanzen, anfeuern. Ah, was bedeutet das Wort Cheer eigentlich? Wo sind die Engländer? Jubeln, Beifall. Also wenn das Beifall heißt, was ist ein Leader? Ein Leiter. Wenn wir das zusammensetzen, was ist dann ein Cheerleader? Ein Beifallsleiter, ne? So wird es ein Deutscher übersetzen, ne? Jemand, der den Beifall leitet. So, wenn ihr, wie ich, am amerikanischen Flugplatz lebt, da ist jetzt gerade so ein großes Baseball-Wochenende von den Karlsruhe Cougars. Da sind aus ganz Deutschland Baseball-Teams da. Und seit Freitag höre ich jedes Mal, wenn ich im Garten draußen sitze, die Cheerleader schreien. Ne? Wie sie dann ihre Schlachtgesänge anstimmen, die Leute animieren, Beifall zu geben. Und heute Morgen bin ich beim Beten da vorbeigelaufen und da habe ich gedacht, wow, das ist Gott, das passt so zu meiner Predigt. Ne? So, das war jetzt natürlich nicht da, wo ich vorbeigelaufen bin. Aber das ist ein Cheerleader, ne, wie wir es aus den USA kennen. Jedes Footballteam, Baseballteam, Basketballteam, Eishockeyteam haben dann so natürlich hübsche, knackige Mädels, ne, und die haben dann so Wuschel in den Händen. Und dann tanzen die vor dem Publikum auf und ab und animieren die Leute, das eigene Team anzufeuern. Animierdamen, genau. Jürgen, woher weißt du das? Okay. Ein Cheerleader oder die Aufgabe ist, ein Ermutiger des eigenen Teams, vor allen Dingen durch lautes, verbales Anfeuern. Ein Cheerleader steht nicht einfach nur da oder hebt vielleicht ein Schild hoch, bitte jetzt klatschen. Er ist ein Anleiter des Publikums, das eigene Team anzufeuern oder diese Schlachtgesänge, diese Hymnen. In Italien, in den Stadien, ich habe heute überall im Internet nach den Namen gesucht, die haben auch so einen ganz bestimmten Namen. Das sind richtige Profis und die stimmen dann die Schlachtgesänge an, die orchestrieren regelrecht den Beifall, wann die Feuerwerke, diese roten bengalischen Feuer angezündet werden, wann dann welches Lied gesungen wird. Ne? Und das ist hochinteressant. Wann tun sie es? Besonders dann, wenn das Team Ermutigung braucht. Weil niemand braucht, die Massen anzufeuern, wenn das eigene Team gerade ein Tor schießt. Ne? Dann jubeln die Leute von ganz alleine. Aber die Aufgabe eines Cheerleaders hauptsächlich ist, wenn so Flaute ist, Windstille ist, wenn das Spiel vor sich hin dümpelt oder wenn die eigene Mannschaft vielleicht dabei ist, unter dem Druck nachzugeben, immer mehr in die Defensive gedrängt wird, dann treten die Cheerleader auf den Plan. Eigentlich müssten wir hier mal auch mal ein paar Cheerleader im ZZK anstellen. Das wäre doch was, ne? Für die Bands. Ne? Jede Band muss jetzt ein Cheerleader-Team. Und die feuern euch dann an, wenn ihr dann so da sitzt. Oh, dann feuern wir die Gemeinde an, ne? Okay, besonders dann, wenn das Team Ermutigung braucht. Das ist sehr wichtig. Und das ist genau das, was Gott macht. Gott ist der größte Cheerleader des Universums. Gott ist der größte Cheerleader des Universums. Gott feuert dich konstant an. Und zwar besonders dann, wenn du im Rückstand liegst. Besonders dann, wenn du in die Defensive gedrängt wirst. Besonders dann, wenn du scheinbar am Boden bist und der Feind über dich den Sieg zu erringen droht, dann kommt Gott und feuert dich an. Gerade wir Deutschen und wir Europäer sind eigentlich eher Berufspessimisten. Wir leben in einer Kultur des Pessimismus und des Relativismus. Das ist einfach so. Das hat mit unserem ganzen kulturellen Background zu tun. Das hat mit dem Einfluss der griechischen Philosophie auf unsere Kultur zu tun. Und du musst nur mal gucken, die meisten Deutschen, wie sie da sitzen. Ja. So. Selbst wenn begeisternde Sachen passieren, ne, dann ja, mal sehen. Ne. Das ist so. Also ich habe ja sehr viel Ausbildung auch in Körpersprache, deswegen, wenn ich predige, ich gucke euch immer konstant an. Ich schaue auch immer. Ne. Das ist zum Beispiel, weißt du, was diese Haltung bedeutet? Zum einen natürlich, man sitzt bequem, aber zum anderen ist es Schutz. Ich schütze mich. So, und dann kommt es darauf an, wie sitzt du? Sitzt du so zurück oder mehr nach vorne gebeugt? Ne? Und dann zeigst du, ich schütze mich zwar, aber etwas nach vorne gebeugt, zeige ich habe Interesse. Ne? So, wenn ich zu euch predige, dann gucke ich auch immer, dass ihr euch langsam nach vorne beugt. Das funktioniert auch. Aber dann gibt's die, die dann so da sitzen. Die sitzen auch meistens mal eher hinten, meistens dicht an der Tür, dass sie schnell abhauen können. So, und das ist dann eher, der kommt nicht so leicht an mich ran. Ne? Und hier musst du erst mal drüber kommen, über diese Arme. Ne? Und dann gibt's natürlich diese Geste so, ne? Mal sehen, was er sagt, und dann werde ich was sagen. Ne? Oder man massiert sich dann leicht hier. Ne? Tja, mal gucken, das muss ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen, was er da überhaupt sagt. Ne? Sondern wir Deutschen, wir sind sehr reserviert. Ne? Und auch wir Christen sind sehr reserviert. Wir sind auch sehr reserviert im Umgang zueinander. Ne? Ich wünschte mal, ihr hättet alle das Geld, mal mit nach Afrika zu kommen, dort einen Gottesdienst zu beobachten. Ne? Die sind ganz anders, die Leute, gell? Da gehen die ab wie die Weltmeister. Ne? Die gehen beim Wählen ab, die gehen überall ab. Ne? Das heißt, wir müssen jetzt nicht Afrikaner werden, wir Deutschen. Okay, das müssen wir nicht. Aber wir können trotzdem besser werden, als wir es jetzt sind. Amen. Wir können besser werden, als wir es jetzt sind. Amen. Amen. Ja, mal sehen. Ne? Mal sehen. Darüber denke ich mal nach. Ich weiß, als Maria Prehan hier war, hat sie diese tolle Geschichte erzählt. Ein Deutscher hat gerade sein Baby in Empfang genommen, hebt so und sagt, ach du mein Kleiner, du hast noch so viel zu lernen im Leben. Der Amerikaner drüben über den großen Teich empfängt auch gerade sein Baby, nimmt es hoch und sagt, you will be the next president of the United States of America. Also das ist einfach, ne? Du bist der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Die Amerikaner, die haben so eine natürliche Art von Berufsoptimismus. Das ist gut. Das ist gar nicht mal schlecht. Weil an einer Portion Optimismus, Überdosis Optimismus, ist noch keiner gestorben. Aber am Pessimismus schon viel eher. Pessimismus macht krank sogar. Und Gott ist kein Amerikaner, aber Gott ist Ermutiger. Amen. Gott ist Ermutiger. Amen. Amen. Okay, ihr kennt's doch. Und wir wollen mal sehen, wie Gott ermutigt. Richter 6, 11 bis 16. Joas Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kälte, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: Der Herr stehe dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte: Ach, mein Herr, wenn Gott wirklich uns beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen uns unsere Eltern erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber jetzt, er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagt: Ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Erinnert euch, was ich gerade vorhin gesagt habe? Gott kennt deine Stärken, Stärken, von denen du noch gar nichts weißt. Gott kennt deine Gaben, Gaben, die du noch gar nicht in dir entdeckt hast. Deswegen kommt Gott hierher und sagt: Ich gebe dir einen Auftrag, geh und rette Israel aus den Händen der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Jetzt kommt gleich der deutsche Geist. Aber wie soll ich denn Israel retten? Rief Gideon, Kurt Meyer. Ich bin der kleinste Piepmatz hier im Stall. Ne? Ich bin der jüngste in unserer Familie. Der Herr versprach: Ich helfe dir. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es nur mit einem einzigen Mann zu tun. Gideon war wie viele der Israeliten zu seiner Zeit mit Furcht erfüllt. Vor den Midianitern, einem Beduinenstamm aus der Sinai-Halbinsel, der das ganze Land im Griff hatte. Die Bauern konnten nur noch ganz versteckt heimlich ihr Getreide dreschen, weil wenn sie dabei erwischt wurden, wurde ihnen das Getreide sofort geklaut und sie, wenn sie Pech hatten, sogar umgebracht. Wie alle anderen versteckte er sich vor den Umständen und sein Glaube an Gott, obwohl er ein Israelit war, war sehr gedamaged, sehr angeschlagen und in vielem gleicht er uns modernen mitteleuropäischen Christen. Wir sind auch oft in negativen Umständen und versuchen, so gut es eben geht, uns durchzuschlagen. Wir haben ja unseren Glauben an Gott nicht aufgegeben, aber so, wir sind in diesem Modus, ja, wir müssen uns dann schon selber behelfen. Mal gucken, dass wir hier langkommen, gell? Gott ist im Moment scheinbar gerade auf Urlaub oder pennt oder spielt eine Runde Billard mit Jesus. Ich muss gucken, wie ich hier durchkomme. Also sitzen wir auch irgendwo in unseren kleinen Verstecken und dreschen unsere kleine Ernte und hoffen, mal gerade so durchzukommen. Und wenn uns dann irgendein Prediger versucht, mal zu ermutigen, dann sagen wir: Ja, hast du eine Ahnung, wie das reale Leben bei uns draußen ist? Ne? Wo sind denn die Wunder, von denen ihr immer predigt? Ne? Gott hat uns verlassen. Oh! Und das ist genau das, was du oft hörst, wo die Leute auch, was man hier gern vergisst, ist: Israel kam wieso unter die Hand der Midianiter? Wer weiß es? Warum waren sie in den Umständen? Weil sie Gott verlassen hatten. Sie hatten es auf ihre eigene Tour versucht. Sie gingen sogar noch viel weiter. Sie haben den Götzen angefangen zu dienen. Und es war nicht, dass Gott sie verlassen hat, einfach so aus Bock, sondern sie haben Gott verlassen. Aber er war schon ein Kind, zweite, dritte Generation, vielleicht auch: Gott hat uns verlassen. Und viele Leute sagen heute: Gott hat mich verlassen. In Wirklichkeit haben sie Gott verlassen. Die checken es nur nicht. Sag also niemals: Gott hat dich verlassen. Gott wird dich niemals verlassen. Niemals. Aber wir können ihn verlassen. Aber selbst wenn wir es tun, wird er uns nicht verlassen. Er wird immer kommen und retten. So, und es ist interessant, wie nun in diese völlig entmutigte Durchschnittsperson Gott hineinspricht. Was sagt er zu ihm? Der Herr steht dir bei und jetzt benahmt er ihn, jetzt beschreibt er ihn. Du starker Kämpfer. Gott ist ein Gott der Ermutigung. So wird Gott dich ansprechen. Du hast die Hosen vielleicht bis hierhin voll. Du fühlst dich total belämmert. Gut, das passt. Danke, Jürgen. Dann brauchen wir das S-Wort nicht einsetzen. Aber Gott sagt, du bist ein starker Kämpfer. Gott sieht bereits das, was Gideon einmal sein wird in wenigen Monaten. Das ist der große Unterschied. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Alle deine Tage sind vor mir in ein Buch geschrieben, auch die, die noch sein werden. Du kannst Gott nie überraschen. Und da steht dieser vor Angst zitternde Gideon, eingeschüchtert bis zum Gehtnichtmehr. Ich bin der Kleinste, der Dümmste, der Ärmste, der Jüngste aus meiner Familie, der kleinste Stamm. Ach, wer bin ich schon? Und Gott sagt, du bist ein starker Kämpfer. Gott sieht in ihm, was bereits sein wird. Gott sieht, was Gideon durch ihn sein wird. Nicht aus sich selber, sondern Gott macht ihn zu dem, was er sein wird. Und das ist ja, was Gott sagt. Ich helfe dir. Der Herr steht dir bei. Und genau das gilt auch für dich. Gott sagt dir heute Abend, du bist ein starker Kämpfer. Egal, was deine Umstände im Moment sind. Du bist ein starker Kämpfer. Gott sieht über deinen momentanen Status weit hinaus. Und Gott guckt nicht nur 3 Wochen in die Zukunft, sondern Gott guckt sehr weit in die Zukunft. Und darum möchte Gott dich ermutigen. Gideons derzeitiger Zustand war für Gott kein Hindernis und dein derzeitiger Zustand wird für Gott kein Hindernis sein. Amen. Ein mutiges Amen. Halleluja. Die anderen sind deutsch vorsichtig, aber Gott kriegt euch. Okay, du kriegst nachher deine 5 Euro, haben wir ausgemacht. Okay. Aber Gott spricht das zu jedem hier im Raum. Und Gott sieht jeden hier im Raum so. Der Herr steht dir bei. Setz da mal deinen Namen ein. Ne? Gott sagt, ich helfe dir. Du wirst die Midianiter schlagen. Und die Midianiter, das sind die Umstände in deinem Leben, die dich momentan vielleicht am Boden halten. Die dafür sorgen, dass du dich in irgendwelchen Verstecken rumtreibst. Dass du vielleicht denkst, Gott hat mich verlassen, so wie ich bin, kann Gott an mir kein Interesse haben. Und Gott sagt, ich werde dir helfen, deine Midianiter zu schlagen. Gott sieht dich bereits in der Herrlichkeit, die er in dir hervorbringen wird. Gott sieht dich jetzt schon in der Herrlichkeit, die du in der Ewigkeit haben wirst. Dein eigentliches Leben beginnt erst noch. Und die Reaktion Gideons gleicht der unseren. Wir fassen es kaum. Wir springen sofort in das warme Nest unseres Berufspessimismus und zählen all unsere Nachteile auf, wie es Gideon tat. Meine Umstände sind so schlecht. Meine Herkunft völlig ungeeignet, Gott. Ich selber bin doch viel zu dumm, zu klein, zu jung, zu alt. Ich bin zu lau, zu unberechenbar, Gott. Jeder, nur nicht ich. Aber Gott sieht durch dich hindurch. Gott sieht durch diese Schwächen hindurch. Gott sagt, ich weiß um deine Schwächen. Aber Gott sagt, ich sehe mehr als nur deine Schwächen. Ich sehe auch deine Stärken. Und interessanterweise fällt es uns oft sehr schwer, unsere Stärken zu sehen. Wisst ihr warum? Weil man uns nie so erzogen hat. Die meisten von uns sind so nie erzogen worden. Die meisten von uns sind so erzogen worden, dass man uns unsere Schwächen zeigt, über unsere Schwächen redet, unsere Schwächen vorhält. Aber die wenigsten von uns sind so erzogen worden, dass man uns gelobt hat, dass man uns unsere Stärken gezeigt hat, dass man unsere Stärken gefördert hat, verbal und vielleicht auch affirmativ. Und deswegen sind wir so alle gepolt. Amen. Lasse die Kinder zu mir kommen. Und das wird Gott ändern. Gott ist dabei, das auch hier in Deutschland zu ändern. Gott knackt uns. Wir sehen, Gott ignoriert die Einwände Gideons völlig. Gott geht noch nicht mal darauf ein. Gott sagt, ich helfe dir und du wirst sie schlagen wie ein einziger Mann. Das ist herrlich. 1. Samuel 16, 7, der Herr sieht nicht auf das, was vor Augen ist, sondern der Herr sieht das Herz an. Gott sieht nicht, was im Moment vor deinen Augen ist, sondern Gott sieht dein Herz an, was in deinem Herzen ist. Und du bist weder zu jung, noch bist du zu alt. Du bist weder zu dumm, noch bist du zu intelligent. Gott wird mit dir zum Ziel kommen. Und Gott ermutigt dich. Gott sieht dich jetzt schon anders, als du bist. Und deswegen liebt er dich. Deswegen ist er begeistert von dir. Und nochmal, das Wichtige ist, Gott sagt dir, ich bin es, der dich vollendet, nicht du. Ich vollende dich. Das ist die Garantie. Matthäus 16, 7, ein anderer Mann, den Gott gesehen hat. Matthäus 16, 17. Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona, erwiderte Jesu. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt niemand zu dieser Einsicht. Und ich sage dir, du bist, Petrus, ein Fels. Es war jene Stelle, Petrus, in der Kraft des Heiligen Geistes erkennt er, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und hier sehen wir gleich, Jesus korrigiert das Ganze gleich schon mal, damit Petrus nicht den Höhenflug kriegt. Er sagt, das ist nicht deine eigene Intelligenz, die dir das vermittelt hat. Der Geist Gottes, Petrus, hat zu dir gesprochen und du hast dem Geist Gottes geglaubt und im Glauben auch dieses Statement laut ausgesprochen. Und dafür bist du gesegnet. Und dann sagt Petrus etwas anderes, Jesus etwas anderes, dem er sagt, du bist Petrus, ein Fels. Es ist die Zeit vor der Kreuzigung, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist die Zeit, bevor Petrus Jesus dreimal verleugnen wird. Aber jetzt schon sagt Jesus zu Petrus, du bist ein Fels. Hey Jesus, bist du blind? Der Mann wird dich verraten, der wird dich dreimal verleugnen. Der wird vor dir stehen und sagen, ich kenne den Typ gar nicht. Und Jesus sagt, du bist ein Fels. Jesus lässt sich nicht beirren durch das Stadium der Unreife, in dem Petrus sich zu diesem Zeitpunkt befand. Als Jesus das aussprach, sah er durch die ganze Unreife hindurch auf das, was einmal sein wird. Und genauso macht es Gott bei dir. Heute Abend sieht Gott dich nicht als das an, was hier sitzt. Sondern Gott sieht durch dich hindurch und sieht das, was durch seine Gnade aus dir einmal sein wird. Und davon ist Gott begeistert, wenn sein Werk an dir vollendet ist. Und deswegen definiert dich Gott niemals aus dem, was heute ist. Wie du dich heute fühlst. Gott sieht dich anders. Und wir müssen lernen, in ein Agreement mit Gott zu kommen. Wir müssen lernen, diese Gedankenfestungen in uns aufzugeben. Eine Gedankenfestung ist eine Ansammlung von Gedanken, die sich gegen Gott wendet, die nicht in Übereinstimmung steht mit dem, was Gott von uns denkt oder über uns sagt. Und das müssen wir zerbrechen. Das Schöne ist, traurig und schön, ist ja egal, aber in dem Fall das Schöne, wenige wissen, dass Petrus sogar ein zweites Mal den Herrn verleumdet. Im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 14, lesen wir eine Begebenheit. Als aber Kephas Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht. Das hat Paulus, der Apostel Paulus, geschrieben. Denn es war Grund zur Klage gegen ihn. Denn bevor einige von Jakobus war der Oberchefapostel in Jerusalem, kamen, aß er mit den Heiden. Es war damals für die Juden aus ihrem kulturellen Verständnis nicht statthaft, mit Menschen, die keine Juden waren, in einem Raum an einem Tisch zu sitzen und zu essen. Petrus ist ein mutiger Mann. Und auch hier traut er es sich. Er sagt, ich hock mich mit diesen Heidenchristen, das sind noch meine Brüder, an den Tisch. So weit, so gut. Plötzlich Hufgetrappel, Stimmen und vielleicht kommt irgendein kleiner Junge, hey, da kommt die Abordnung aus Jerusalem von Jakobus. Und Petrus kriegt voll die Krise. Oh Gott, wenn die mich hier erwischen und sehen, ich hock mit den Heiden hier am Tisch. Was denken die von mir? Mein Ruf, meine Reputation. Und wahrscheinlich findet er schnell eine Ausrede und rast raus aus dem Raum. Und Paulus, der auch da sitzt, kriegt voll mit, was hier läuft. Und er schnappt den Petrus und sagt, hör mal, du verrätst deine Brüder. Du schämst dich für deine Brüder. Und er weist ihn zurecht. Und das Interessante ist, es ist genau dieselbe Sünde, die damals im Garten Gethsemane vor einigen Jahren passiert ist. Damals war Petrus war mutig, ne? Er hat das Schwert genommen, haut dem einen das Ohr ab. Er hat den Mut gehabt, in diesen Hof sogar hineinzugehen, wo Jesus verhört wurde. Er war ja mutig. Und dann kommt plötzlich diese blöde Situation, da steht diese kleine Magd da und sagt, dich kenne ich auch. Und dann war es vorbei mit dem Mut. Und das war dieselbe Situation da auch, er hat Mut bewiesen. Aber plötzlich wird er konfrontiert und er bricht ein. Was ich euch damit sagen will, nach so vielen Jahren, Petrus hat in der Zwischenzeit Tote auferweckt, Tausende zum Glauben geführt. Und dann immer noch das. Immer noch das. Wow, wow, wow. Aber was sagt Jesus noch lange vorher zu ihm? Du bist ein Felsen. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Das hat nichts damit zu tun, dass Petrus, was die katholische Kirche manchmal glaubt, er der Oberhyperkirchenfundamentsbauer ist. Was Gott eigentlich sagen möchte, ist, auf Menschen wie Petrus baut er seine Gemeinde. Du und ich sind Felsen in den Augen Gottes, auf denen Gott Gemeinde bauen möchte. Auf schwache Menschen baut Gott seine Gemeinde, schwache Christen. Weil Gott stark ist, deswegen kann er das tun. Weil er in uns lebt. Und deswegen sagte Jesus ja auch damals zu Petrus, wenn du dich dermaleinst bekehrst, Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube niemals aufhört. So, wer hält ihn denn? Wer hält dich? Wer hält mich? Das ist die Hand Gottes, die unter deinem und meinem Leben ist. Und deswegen sieht Gott dich anders, als du dich siehst. Deswegen ermutigt dich Gott auch heute Abend, sagt dir, du bist ein Fels. Und wenn du dich noch so schwach fühlst, und wenn du genauso oft mich schon verleumdet hast, du bist ein Fels und auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Du sollst dich nicht schämen. Amen. Und wir reden hier nicht von Prozessen, die 3 Monate, 3 Wochen gehen, so du hörst die Predigt heute Abend, oh ja, die Kassette kaufe ich mir und dann werde ich mal richtig an mir arbeiten. Und in 3 Wochen, dann wäre ich wirklich der super, hyper, mega Gottesheld sein. Das funktioniert nicht. Es wird Jahre gehen. Ich glaube sogar Jahrzehnte. Und du musst Geduld mit dir haben. Und Gott hat auch mit dir Geduld. Und Gott wird dich vollenden. Und du musst auch keine Angst haben, dass dir deine Berufung, von der du vielleicht träumst, flöten geht, dein Dienst flöten geht. Gott hat Zeit. Gott hat dich und mich, jeden von uns, strategisch positioniert. Und du wirst im richtigen Zeitpunkt durchbrechen. Gott wird im richtigen Zeitpunkt mit dir durchbrechen. Mit deinem Geschäft, mit deiner Berufung, mit deiner Familie, mit allem. Gott wird nicht zu spät kommen. Und Gott sagt dir heute Abend, du bist ein starker Kriegsheld. Du bist ein Fels. Du bist ein Mann oder eine Frau nach meinem Herzen, sagte Gott zu David. Und David hat bestimmt 6 bis 9 kapitale Verbrechen begangen. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Anderes Beispiel. Was würdet ihr sagen, wenn hier im CZK dauernd Zank wäre, Entzweiung, massive Unreife, Ehebruch? Und hier kommt jetzt ein Prediger und wird sagen, hey, ihr seid so eine tolle Gemeinde, Dann würden wir sagen, hey, du Heuchler, halt mal deinen Mund. Du hast ja einen an der Klatsche, guck dich mal hier um, was hier los ist in der Gemeinde. Wie kannst du sagen, das ist eine tolle Gemeinde, ne? Amen. Amen. Ihr wisst, die Falle ist auf und keiner geht rein, ihr seid gut. 1. Korinther 1, 2. Genau das ist in der Bibel passiert. An die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Bla 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 bla. Ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre, in aller Erkenntnis, so dass die Predigt von Christus in euch kräftig geworden ist, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Man könnte meinen, Paulus bezeichnet hier eine, wow, das muss ja eine mega tolle Gemeinde sein. Wenn du dann weiterliest, dann geht's los. Als erstes sagt Paulus, ich höre, dass unter euch Zank ist von den Leuten der Chloe. Streit, so sehr, dass einer den anderen vor Gericht zieht. Dass es Entzweiungen gibt. Der eine sagt, ich gehöre zu Petrus, der andere ich zu Paulus. Nein, ich gehöre zu, wen gab's denn da noch? Apollos. Und ich gehöre zu Jesus. So, da gab es schon voll die konfessionellen Streitigkeiten. Dann muss Paulus einen moralischen Fall regeln, wo ein junger Mann, ein Sohn mit der Frau, also der zweiten Frau wohl oder seiner Stiefmutter sexuellen Verkehr hatte und niemand in der Gemeinde hat was gesagt dagegen. Unmoral war da recht verbreitet, es war völlig normal. Und wenn du mal den Korinther, ersten, zweiten Korintherbrief siehst, da siehst du, was für ein menschliches Chaos in dieser Gemeinde war. Aber ist es nicht interessant, was Paulus hier sagt? Er schreibt an die Geheiligten in Christus. Was heißt denn Geheiligten? Das Wort geheiligt steht für abgesondert, für einen besonderen Zweck auf die Seite gesetzt. Ein Heiliger ist nicht so eine blasse, lichtentrückte Gestalt, ja, die so einen Strahl auf dem Kopf hat. Ne? Das gibt's nicht. Wenn die Bibel sagt, ein Heiliger oder die Heiligen, meint sie Menschen, die Gott für sich selber auf die Seite gesetzt hat, reserviert hat. Ihr alle seid Heilige, wenn ihr Gott gehört. Ihr müsst nicht erst heilig gesprochen werden, ihr seid heilig. Heilig heißt von Gott, für Gott, aus dieser Welt rausgenommen und für ihn reserviert und auf die Seite gesetzt. Und so adressiert sie Paulus. Er sagt, ihr seid reich. Ihr seid kräftig. Ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Was Paulus hier macht, ist, bevor er mal richtig reinhaut, ermutigt er die Gemeinde. Er ermutigt die Leute. Er führt ihnen vor Augen, was sie schon alles sind. Und das ist der Weg, wie Gott mit dir umgehen möchte. Gott möchte, wenn Gott dir heute Abend gegenüberstehen würde in deinem Teezimmer oder in deinem Salon, dann würde er dir erstmal sagen, wie toll du bist, bevor es die Watschen gibt. Aber Gott würde dir wirklich erstmal sagen, wie begeistert er von dir ist. Wie unendlich begeistert er von dir ist. Er würde dir von der Herrlichkeit erzählen, die er in dir sieht. Und dir würde der Kieferladen runterklatschen. Du würdest nur noch stolpern über deinen Unterkiefer. Aber Paulus, auch hier, Paulus sieht durch das, was im Moment sichtbar ist, hindurch. Er sieht das, was sein wird durch den Geist Gottes in dieser Gemeinde. Ihr seid geheiligt, ihr seid die berufenen Heiligen. Ihr seid in allen Stücken reich, ihr habt alle Gaben. Und ich empfinde das als wunderbar. Gott sieht dich genauso. Auch wenn andere sagen, ja, guck dir doch mal den CZK-Saftladen an, ne? Genau, da essen sie Apfelputzen im Gottesdienst, haben einen Kiosk, gibt's Kaffee und Eiskaffee, sowas Dekadentes, die Prediger laufen in Hawaii-Hemden rum. Was macht Paulus hier? Schleimt er hier nur rum? Versucht er den Leuten um den Bart zu gehen, in der Hoffnung, dass sie ein gutes Opfer abdrücken? Gibt ja auch so Prediger, gell? Ach, ihr seid die schönste, die tollste, die beste Gemeinde und niemand ist so lieb und so toll wie ihr und niemand gibt so großzügig. Ach ja, wir werden jetzt noch schnell ein Opfer einsammeln. Ne? Und jeder fühlt sich gebartkitzelt. Und, naja. Paulus hat das nicht nötig. Paulus tut das, was Gott tut. Er ermutigt. Er stellt mal klar, wer sie sind. Und dann kommt der Tadel und die Korrektur. Aber wenn du den Tadel und die Korrektur liest, stellst du fest, Paulus reißt sie nicht nieder, Paulus macht sie nicht fertig. Paulus verbreitet keine Hoffnungslosigkeit, sondern er verbreitet zunächst mal Hoffnung. Und auch hier wird klar, was sagt er? Er, Christus, wird euch festhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tage unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid. Gott wird auch dich festhalten in deinem Glauben, bis auf den Tag, an dem Jesus Christus sichtbar in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Er wird dich festhalten und nicht du dich. Er hält dich fest, egal wie schwach du im Moment bist, egal was die anderen über dich denken. Warum Ermutigung? Und wir kommen jetzt zum Ende. Wir alle unterschätzen die Kraft, die in positiven und ermutigenden Adressen liegt, die wir an jemanden richten, der versagt hat oder der noch nicht da ist, wo er eventuell sein könnte. Es fällt uns so schwer zu ermutigen, ich habe es am Anfang schon gesagt, weil wir selber im Leben so wenig Ermutigung erfahren haben. Amen. Ich möchte dir auch jetzt noch mal eine Frage stellen. Wann wurdest du das letzte Mal ermutigt? Wann hast du zuletzt jemanden ermutigt? Es gibt immer ein Geben und ein Nehmen. Wann hast du zuletzt jemand angemosert? Wann zuletzt jemanden durch negative Worte, die vielleicht sogar der Realität entsprochen waren, haben entmutigt und nicht ermutigt? Lass uns da mal eine Minute drüber nachdenken. Wann wurdest du das letzte Mal ermutigt? Und wann hast du jemanden ermutigt? Alles, was ihr wollt, dass man euch tue, das tut auch eurem Nächsten. So werdet ihr das Gesetz Gottes erfüllen. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Warum Ermutigung? Gott weiß ganz genau, dass sich niemand wirklich von Herzen ändern wird, wenn er ihn bedroht, negativ belehrt oder permanent nur warnt. Wir lesen von Warnungen und Drohungen in der Bibel, aber wenn du genau hinliest, wirst du feststellen, dass diese Warnungen und Drohungen oft nur an die Menschen gerichtet waren, die mit Gott sowieso nichts am Hut hatten. Wir müssen lernen in unserem Leben, dass auf Dauer nur Ermutigung und Zuspruch den anderen weiterbringen wird. Es bringt ihn weiter als das Meckern, das Manipulieren durch Liebesentzug oder Leistungsentzug oder durch das Aufbauen von Drohpotenzial. Frag dich mal selber, wie weit kommst du, wenn du unter Druck und Drohung dich ändern sollst? Eine Woche? Zwei Wochen, drei Wochen. Das ist so deine Lieblingssünde. Du weißt, dass du dich eigentlich lassen sollst. Der Prediger predigt Feuer und Schwefel über diese Sünde. Du bist total überführt. Wie lange hält das? Vielleicht 4 Wochen, wenn es hochkommt. Und dann knickst du wieder ein. Und du fühlst dich noch mehr scheiße als vorher. Amen. Wir kennen das. Wenn wir lernen, uns zu sehen, wie Gott uns sieht, und wenn wir lernen, den anderen so zu sehen, wie Gott ihn sieht, werden wir anfangen, das ist vielleicht ungewöhnlich, weil wir es leider nie so gelernt haben. Weil unsere Gesellschaft, in der wir leben, keine Gesellschaft der Ermutigung ist, sondern eher eine Gesellschaft des pessimistischen, kritisierenden Beurteilens und Niederreißens. Vielleicht noch eine Gesellschaft, die so mit durchzogen ist von dieser Coolness, die oft hochkommt. Man muss ja cool sein. Und zum Coolsein gehört auch, dass man niemand lobt. Ja. Aber lerne, wie Gott zu sehen. Beginne, den anderen aufzubauen. Fang in deiner Familie an. Bei deinem Ehepartner.
Kindern, ganz wichtig. Viele Eltern möchten, dass ihre Kinder Gott kennenlernen. Und viele Eltern versuchen mit viel Druck, gut gemeinten Druck, die Kinder zu Gott hin zu manipulieren. Das geht total daneben. Deine Kinder werden niemals Gott finden durch Druck, Drohung und Manipulation. Das Beste, was du machen kannst, sei ihnen mit deinem eigenen Leben ein Vorbild. Lass sie in deinem Leben sehen, dass du mit Gott lebst. Belehr sie, das ist richtig. Sprich mit ihnen auch über die Konsequenzen eines Lebens ohne Gottes, ohne dass du ihnen Angst einjagst. Aber sprich normal mit ihnen. Und lass sie immer wieder wissen, dass sie eigentlich die Wahl haben. Und vertrau, dass Gott sie ziehen wird. Ermutig sie aber in ihren Stärken. Bau sie auf in ihren Stärken. Lob sie für das, was sie gut machen. Und vielleicht entdeckst du in ihrem Leben Dinge und sprich diese Dinge aus. Der Heilige Geist wird dir vielleicht Dinge sagen über das Leben der Kinder, die für dich so far way out sind. Sprich sie aus über ihr Leben. Hab keine Angst, dass du sie verdirbst mit zu viel Lob. Das ist das, was man uns beibringt. Ja, die könnten ja übermütig werden. Die könnten ja arrogant werden. Die könnten ja abheben. Das ist falsch. Petrus ist auch nicht abgehoben. Wir landen von ganz alleine durch unsere Schwäche. Was wird passieren, wenn du so bist? Menschen werden langfristig immer mehr deine Nähe suchen, weil sie merken, von dir geht ein Strom wie Wohlgeruch aus. Menschen werden deine Nähe suchen, wenn sie verzweifelt und niedergeschlagen sind, weil sie merken, dass von dir Leben fließt. Weil sie spüren, du siehst sie anders. Du siehst das Gute in ihnen. Du bist fähig, das Gute aus ihnen herauszukitzeln. Das Wunderbare daran ist, diese Menschen werden auch zunehmend dann offen sein, von dir Korrektur zu empfangen. Hast du schon mal erlebt? Wenn du dich angenommen fühlst, verstanden fühlst, gewertschätzt fühlst, dann nimmst du auch gerne an, wenn dir derjenige Korrektur ins Leben spricht. Wenn er Fehler adressiert, weil du merkst, der macht mich nicht fertig. Der meint es wirklich gut mit mir. Die Worte haben ein ganz anderes Gewicht für dich. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Freunde, ein Ermutiger ist kein blauäugiger Spinner, der die Augen vor der Realität verschließt. Gott ist kein gutgläubiger Spinner, der vor unserer Sünde und Schwachheit die Augen verschließt. Gott sieht sehr wohl, wo wir starkköpfig, dickköpfig, faul, stinkend faul manchmal sind, bequem. Aber Gott sieht nicht nur das, er sieht das Potenzial in uns. Und er weiß, dass wir Ermutigung brauchen. Und aus der Ermutigung heraus öffnen wir uns auch für Korrektur. Ein Ermutiger ist kein konfliktscheuer Opportunist, der jedem nur schönredet. Amen. Ein Ermutiger ist jemand, der, nachdem er Leben hineingesprochen hat, auch Korrektur ausspricht. Aber diese Korrektur ist auf einem Fundament der Liebe, der Annahme und des Glaubens gebaut, dass der andere es schaffen wird. Und du wirst es ganz anders annehmen von den Betreffenden. So ging Jesus mit den Sündern um. Jesus hat die Menschen geliebt, hat die Sünder hochgehoben, zu sich gezogen und hat oft nur hinterher gesagt, gehe und sündige hinfort nicht mehr. Und die Leute haben sich radikal geändert. Er ging zum Zachäus, den Zöllner, in sein Haus. Die Zöllner waren Betrüger, Halsabschneider. Jesus hält dort überhaupt keine Bußpredigt. Er ehrt diesen Mann, indem er sein Haus betritt. Niemand ging in dieses Haus. Für die Leute im Dorf war er ein Verbrecher. Und Jesus geht hin. Was hat er damit gemacht? Ermutigung. Zachäus, du bist für mich nicht so schlecht, wie die anderen es sagen. Zachäus, du bist für mich nicht dieses Abschaum. Ich komme zu dir. Und was passiert durch diese Ermutigung? Die Hälfte seines Vermögens, ohne dass Jesus auch nur einen Ton spricht, sagt Zachäus, verschenke ich an die Armen. Alle, die ich betrogen habe, kriegen es vierfach von mir erstattet. ohne ein Wort des Tadels, ohne ein Wort der Manipulation. Zachäus, tu Buße, sonst kommst du in die Hölle, du kannst nicht so weitermachen. Jesus hat ihn einfach nur geliebt. Und durch diese Tat, die er getan hat, hat er ihn ermutigt, ihn hochgehoben. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte im Umgang miteinander. Echte Ermutigung spricht über die Dinge, die anders werden müssen, nennt sie beim Namen. Echte Ermutigung schließt Erziehung in Form von Konsequenzen auch ein. Wenn meine Kinder frontal Scheiß bauen möchten, dann muss ich sie an einem bestimmten Punkt loslassen und sie müssen Konsequenzen erfahren. Der verlorene Sohn. Können wir einfach mal die Tür zumachen? Warum kam der verlorene Sohn zurück? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Viele denken, weil er Hunger hatte. Aber da gibt es einen tieferen Grund. Wie viele Kinder laufen von zu Hause weg und kommen nie mehr zurück? Warum kam er zurück? Was denkt ihr? Ich sag dir es, weil er zu Hause trotz seiner Eigensinnigkeit Liebe, Annahme und Akzeptanz seiner Persönlichkeit erfahren hat. Solange er zu Hause gelebt hat, hat er die Liebe, die Akzeptanz und die Annahme seiner Persönlichkeit vom Vater erfahren. Solange er zu Hause war, hat er im Vaterhaus Güte und Freundlichkeit erfahren. Er hat erfahren, dass sogar die Angestellten, die Dienerschaft, ordentlich und liebevoll behandelt wurde. Deswegen sage ich, deine Kinder schauen viel mehr auf das, was sie erleben. Und das ist das, was sie eines Tages zu dir zurücktreiben wird. Wenn sie Güte, Freundlichkeit und Annahme erfahren, werden sie zurückkommen. Auch durch, wenn sie abhauen. Der Junge hielt diese Zeichen der Güte, der Freundlichkeit für Schwäche. Und hat seinen Vater verlassen. Er wollte sein eigenes Leben leben. Und es ist interessant, wir lesen nirgendwo, dass der Vater ein Drohpotenzial aufgebaut hat, um den Sohn bei sich zu behalten. Er hat ihn gehen lassen. Er hat ihm bestimmt gesagt, mein Sohn, es wird hart, es wird gefährlich. Aber ich nehme an, dass ihm auch gesagt hat, du kannst immer zurückkommen. Nur wird der Sohn gesagt haben, ja, das sagt der Alte so. Aber dort draußen bei den Schweinen fiel ihm ein, wie viel Liebe im Vaterhaus war. Und das hat ihn zurückgezogen, die Liebe. Und da war Konsequenz, da waren Folgen, aber da war auch Liebe. Und deswegen soll unser Leben von Liebe und Wertschätzung dem anderen gegenüber untermauert sein. Es ist keine Schwäche. Und wenn der andere das spürt, wird er von dir auch Korrektur annehmen. Und genauso geht Gott mit dir um. Der Teufel will, dass wir vor dem Vater davonlaufen. Deswegen hat er ein großes Interesse daran, ein falsches Vaterbild aufzubauen, wenn wir versagt haben. Er hat ein großes Interesse daran, den himmlischen Vater vielleicht mit unseren irdischen Vätern zu vergleichen, die in vielfältiger Weise gefehlt haben an uns. Der Teufel versucht permanent in uns das Bild eines harten, ungeduldigen und schnell enttäuschten Gottes zu zeichnen, für den nur gute Leistung zählt. Aber der Heilige Geist in Jesus will dir zeigen, ich bin voller Güte mit dir, mein Kind. Ich sehe das Potenzial, das in dir steckt. Egal mit wie viel Schwachheit es bedeckt ist. Ich habe heute Abend für zwei Leute hier, und das trage ich schon seit 3 Wochen mit mir rum, ein prophetisches Wort. Ich möchte mal, dass Dieter und Rainer aufstehen. Ja, ihr zwei. Steht ihr mal wieder auf. Ich kenne die beiden mehr als 23 Jahre. Und vor 3 Wochen hat Gott über euch gesagt, das sind Männer, die mir 23 Jahre lang treu nachgefolgt sind. Und ich möchte euch heute Abend sagen, dass Gott euch sehr wertschätzt. Und ich weiß, wie schwer es gerade euch fällt, das anzunehmen. Aber Gott sagt, ihr Ihr seid in 23 Jahren in dem, was ich euch gegeben habe, treu gewesen. Und in euren Augen ist es manchmal wenig. Aber in den Augen Gottes, sagt Gott zu euch, ist es viel gewesen, sehr viel. Und ich werde euch wegen dieser Treue über mehr setzen. Vater, und wir beten, dass du im Leben dieser beiden Männer diese Offenbarung in Kraft setzt, Herr. Und ich danke dir, dass du ihre Treue ehrst. Vater, dass du nicht Schwäche siehst, sondern Stärke, Herr. Und Gott sieht eure Herrlichkeit, Gott sieht die Herrlichkeit der Gaben in euch. Und Gott ist mit euch noch lange nicht fertig. In euch sind Gaben, in euch sind Stärken, von denen ihr gar nichts wisst. Und Gott wird sie hervorholen. Ob ihr das im Moment glauben könnt oder nicht. Aber Gott freut sich an eurer Treue. 23 Jahre mit Gott gehen ist nicht einfach. Ein Klacks. Ihr dürft euch setzen. Und hier sind viele andere, zu denen Gott dasselbe sagt. Du meinst, du bist gering und klein, aber Gott sieht dich ganz anders an. Gott möchte dir heute Abend sagen, du bist wertgeachtet, er kennt dich, er weiß, was in dir steckt, er weiß, was aus dir werden wird. Wir wollen einfach unsere Augen schließen und beten. Gott sagt dir, damit du in der Erziehung, die ich an deinem Leben tun werde, standhalten kannst, musst du wissen, dass du geliebt und wertgeachtet bist von mir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich bin es, der dich hält durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Vater, ich bete, dass du heute Abend unter uns neu einen Geist der Ermutigung auch anzündest. Zünd dieses Feuer in unseren Herzen an, Vater. Veränder uns heute Abend. Und ich möchte dich einfach bitten, ich mache das sehr selten und muss auch ehrlich sagen, äußerst ungern mit steh auf und komm nach vorne und bla bla, weil ich halt von den Dingen nicht viel. Wir sind oft so emotional, rennen nach vorne und dann ist es wieder vorbei. Aber ich möchte heute Abend, ich spüre, dass Gott heute Abend uns segnen möchte, mit einer Impartation ein Ermutiger zu werden und Ermutigung zu empfangen. Und ich möchte dich einfach bitten, wenn du ein Ermutiger werden möchtest, dann steh einfach im Glauben auf. Egal wie schwach du bist, egal wie du dir vorkommst, aber bitte Gott mit mir zusammen, dass er heute Abend aus dir einen Ermutiger machen wird. Hab keine Angst, ob du daran versagst in den nächsten Wochen. Gott wird dir etwas schenken und er wird es entwickeln über Jahre. Vater, und du siehst unser Verlangen. Wir wollen dir zuerst danken, dass du ein Gott der Ermutigung bist, dass du uns anders siehst, als wir uns sehen, Vater. Wir empfangen das jetzt von dir. Wir empfangen, dass du uns herrlich siehst. Wir empfangen zuerst, Vater, dass wir für dich Felsen sind, streitbare Kriegshelden, Geheiligte, abgesondert für dich, vollendet, herrlich. Wir empfangen, dass du in uns verliebt bist, Vater. Wir empfangen, dass wir deine Braut sind, auf die du so lange schon gewartet hast. Wir glauben, Jesus, dass du es bist, der uns vollenden wird durch deinen Heiligen Geist. Wir glauben, dass wir die Braut sein werden, die ohne Flecken und Runzel einmal vor dir stehen wird. Danke, dass du uns anders siehst. Heiliger Geist, ich bete, dass du als erstes jede Form von Verdammnis von uns wegnimmst. Nimm Unglauben weg. Zerbrich, Vater, Joche, die durch Erziehung, falsche Erziehung auf uns gelegt worden sind. Fang heute Abend an, Vater. Wir wissen, dass das kein Prozess von einem Abend ist. Aber lass uns heute Abend einen Anfang erleben, Herr. Dass wir uns nicht mehr durch die Augen unserer Eltern, unserer Kollegen, unserer Freunde, unserer Schulkameraden, unserer Geschwister betrachten, sondern dass wir von heute Abend an, Vater, uns durch deine Augen sehen. Wenn du dich nicht selbst liebst, kannst du keinen anderen lieben. Gott möchte, dass du dich selber liebst, denn er liebt dich. Du bist angenehm und angenommen. Vater, und wir wollen heute Abend von dir die Fähigkeit empfangen, von heute an Menschen um uns herum anders zu sehen. Wir möchten lernen, den anderen anders wahrzunehmen, Vater. Wir möchten lernen, den anderen anders anzusprechen. Lehr uns die Kunst, Vater, der Ermutigung. Ohne zu schleimen, ohne die Augen vor Tatsachen zu verbergen, Vater. Lehr uns, in Menschen ein Fundament der Ermutigung und der Hoffnung zu legen, bevor wir sie in aller Liebe korrigieren, Vater. Lass von unseren Leibern Ströme lebendigen Wassers fließen, Herr. Lass aus uns Menschen werden, die andere magisch anziehen, Vater, weil sie spüren, dass aus unserem Mund Leben fließt. Ich bete, dass du heute Abend noch neu eine prophetische Salbung über uns als Gemeinde ausgibst, Vater, dass wir imstande sind, hier in einer viel stärkeren Weise Worte der Ermutigung auszusprechen, Vater, über uns alle. Schenk uns das bitte, Vater. Wir sind hilflos, wir haben keine Handhabe darüber, wir können es nicht aus uns hervorbringen, wir können es nicht produzieren, Vater, wir wollen das auch nicht. Wir haben kein Interesse an irgendwelchen Psych-Ups und Hype-Ups. Vater, wir wollen deinen Geist wirken sehen. Wir sind bedürftig, Vater. Wir brauchen dein Reden unter uns und zu uns. Herr, ich bete, dass du auch Einzelne in der kommenden Woche, Herr, ganz gezielt ansprichst. Herr, dass sie Ermutigung erfahren. Menschen sind hier, die noch nie ermutigt worden sind. Und ich segne dich, dass du in dieser Woche Ermutigung erfahren wirst. Vater, ich bete, dass du Engel freisetzt, die in dieser Woche Verknüpfungen herstellen werden, dass Ermutigung fließt. Und ich danke, dass dein Herz Ermutigung ist, Vater. Wir lieben dich, Vater. Und wir danken dir. Danke, dass du so gut bist, Herr. In Jesu Namen beten wir. Vater, und bevor wir auseinandergehen, wie immer, wollen wir auch unsere Stadt segnen. Hab Erbarmen auch in dieser Woche über Karlsruhe, Vater. Du siehst auch die mannigfaltigen Herausforderungen in dieser Stadt, Herr. Du siehst die Probleme in unserer Stadt. Vater, wir halten dir sie hin, dass du dort, wo Zerstrittenheit und Unfrieden ist, durch deinen Heiligen Geist Lösungen hineinbringst, Vater, in kommunale Probleme, in menschliche Probleme, Vater. Herr, du hast diese Demonstration am Wochenende gesehen, das Chaos, das zum Teil da war. Vater, und siehst, wie Menschen aus verschiedenen politischen Lagern sich bekämpfen, Herr, und wie blind sie sind und wo sie glauben, dass das ihre Richtungen Lösungen sind, Vater. Wir beten, dass Menschen, die so engagiert sind, Vater, dich erkennen dürfen, Herr. Wir beten, Heiliger Geist, dass du in diese politischen Lager hineinkommst und Hunderte daraus erretten wirst, Vater. Vater, wir beten für das Problem mit der Steffi, du siehst, dass der Mietvertrag ausläuft, Herr, und wir beten, dass es auch dort eine Lösung geben wird, Herr. Dass wir kein Chaos in der Stadt haben, wir beten für die Politiker um Weisheit und wir beten auch für die Betroffenen um Einsicht, auch um bußfertige Herzen, Herr. Sie erkennen können, dass ihre Drohpotenziale kein Weg sind und dass du Herr darüber bist, Vater. Vater, wir segnen den Bürgermeister, wir segnen alle Beamten dieser Stadt mit Weisheit, mit deinem guten Geist, Vater, dass gerecht und weise Entscheidungen getroffen werden. Wir segnen diese Stadt, Herr, dass sie auch in schwierigen Zeiten deinen Segen erfährt, weil wir als Gemeinde einstehen und beten. Wir segnen die Kirchen dieser Stadt, Vater, dass sie neues Leben von dir empfangen, Vater, dass sie einen Auftrag, deine Zeugen zu sein, wahrnehmen können. Verändere unsere Stadt, Vater. Bet für uns alle, dass wir in dieser Woche, Vater, deine Zeugen sein dürfen, dass wir Kraft haben, so zu leben, dass Menschen von uns angezogen werden. Danke, dass du Geduld mit uns hast, Vater. Herr, wir empfangen deinen Segen über unsere Familien, über unsere Finanzen, über unsere Nöte. Du siehst, Vater, wo wir Not haben, wo wir konkrete Bedürfnisse haben. Und wir halten dir diese Dinge vor, Vater. Materielle und geistliche Bedürfnisse. Vater, komm auf die Dinge, die wir benötigen. Lass uns das Zeugnisse hören, auch am kommenden Sonntag, wie wunderbar du uns herausgeholfen hast, Herr. Gib Mut zu beten, Mut von dir zu fordern, Mut bei dir anzuklopfen, Vater, und zu erkennen, dass du ein liebender Vater bist. Segne uns jetzt, wenn wir nach Hause gehen, Vater, mit deinem Schutz. In Jesu Namen. Amen. Amen.